Ja, Lieben, ich bin von meinen Eltern gut erzogen worden und deshalb haben sie mir mal beigebracht, wenn du irgendwo hinkommst, wo dich die Leute nicht kennen, dann stell dich erstmal vor. Und das hast du ja schon kurz gemacht, liebe Anke, vielen Dank dafür. Thomas Kamm ist mein Name, ich bin 27 Jahre alt gewesen, als ich im EC-Verband angefangen habe. Wann das war, habe ich vorhin schon gesagt. Ich bin verheiratet und ich wohne in Haldensleben in der Magdeburger Börde und das ist nur 5 Orte von Zeitz und ein paar Autobahnkilometer entfernt. Wir haben vor einiger Zeit mal miteinander telefoniert. Da ging es um die Frage eines Zeltes, wo könnte man das günstig leihen oder kaufen. Und als wir miteinander telefoniert hatten, dann kam die Einladung für diesen Sonntag und ich freue mich, hier zu Gast sein zu dürfen, so nett begrüßt zu werden, nette Bekannte wieder getroffen zu haben. Es ist wie ein Stück nach Hause kommen. Es ist meine erste Predigt hier in der EKG Zeitz und es wird auch meine beste Predigt werden. Dabei habe ich die Anke gefragt nach der Zielgruppe und wir haben uns für den Vormittag auf einen Predigtext aus dem Propheten Jeremia verständigt. Bevor ich uns den lese, möchte ich erstmal meinen Qualifizierungsnachweis bringen. Es liegt in der Natur des Menschen, ein Haus zu errichten, so sagt die Bank. Ich sage nicht, welche Bank, aber ich weiß auch nicht, ob Sie recht haben, aber auf mich traf es zu. Und so habe ich 2001 ein Haus errichtet oder errichten lassen. Vergabearbeit, die Außenanlagen sollten wir selbst machen und die Tapete sollten wir selbst machen. Und im Bauantrag stand unter so ein kleines Kreuz, was wird mit dem Regenwasser? Und mein Bauunternehmer machte das Kreuz an der Stelle, Regenwasser verbleibt auf dem Grundstück. Und er sagte dann, machst du ganz einfach, wir haben ein ganz normales Satteldach, nimmst du links und rechts so eine Zisterne, dann hast du auch gleich was zum Gießen. Gute Idee, habe ich mir gedacht und habe mich dann auf die Suche gemacht. Im Harebaumarkt in Haldensleben war das im Prospekt drinne. Wunderschön, eine Zisterne, die sah so groß aus, der Preis stimmte, 1600 Liter. Und dann habe ich mich, als dann schon klar war, wo das Haus steht und die Handwerker dann weg waren, immer zum Feierabend dran gemacht, ein Loch zu graben für die Zisterne. Ich war zu dem Zeitpunkt schon über 10 Jahre Schreibtischtäter, müsst ihr wissen. Und ich habe also im Schweiße meines Angesichtes da ein Loch gegraben. Und ich habe getrieft wie ein Kieslaster. Und je tiefer ich kam, umso schwerer war es. Ja, also mit Spaten und in Haldensleben, da gibt es viele Steine. Und dann immer mit dem Spaten abhacken, mit der Schaufel raus, wieder raus aus dem Loch, rein in die Karre, rund ums Haus, rein in den Container. Das Loch hatte am Ende einen Durchmesser von etwa 2 Meter und eine Tiefe von 2,50 Meter. Jetzt könnte man das ausrechnen, wie viel Leistung das war, das da rauszuholen. Also ich kenne mich mit Zisternen relativ cool aus. Wenngleich ich nur weiß, wie man eine vergräbt und nicht, wie es sich anfühlt, in einer zu stecken, so wie es Jeremia ging. Ich lese uns Verse aus Jeremia 38, die Verse 1 bis 13. Es hörten aber Shephatja, der Sohn Matans, und Gedalja, der Sohn Paschurs, und Juschal, der Sohn Schelemjas, und Paschur, der Sohn Malkias, die Worte, die Jeremia zu allem Volk redete. So spricht der Herr: Wer in dieser Stadt bleibt, der wird durch Schwert, Hunger und Pest sterben müssen. Wer aber hinausgeht zu den Chaldäern, der soll am Leben bleiben und wird sein Leben wie eine Beute davonbringen. Denn so spricht der Herr: Diese Stadt soll übergeben werden dem Heer des Königs von Babel und er soll sie einnehmen. Da sprachen die Oberen zum König: Lasst doch diesen Mann töten, Denn auf diese Weise nimmt er den Kriegsleuten, die noch übrig sind in dieser Stadt, den Mut. Desgleichen dem ganzen Volk, weil er solche Worte zu ihnen sagt. Denn der Mann sucht nicht, was diesem Volk zum Heil, sondern was zum Unheil dient. Der König Zedekia sprach, siehe, er ist in euren Händen, denn der König vermag nichts gegen euch. Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne Malkias, des Königssohnes, die im Wachhof war, und ließen ihn an Seilen hinab. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm. Als aber Ebed-Melech, der Mor, ein Kämmerer in des Königshaus, hörte, dass man Jeremia in die Zisterne geworfen hatte und der König gerade am Benjamin-Tor saß, da ging Ebed-Melech aus des Königshaus und redete mit dem König und sprach, mein Herr und König, diese Männer handeln übel an dem Propheten Jeremia, dass sie ihn in die Zisterne geworfen haben. Dort muss er vor Hunger sterben, denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. Da befahl der König Ebed-Melech dem Mohren, nimm von hier drei Männer mit dir und zieh den Propheten Jeremia aus der Zisterne, ehe er stirbt. Und Ebed-Melech nahm die Männer mit sich und ging in des Königs Haus, in die Kleiderkammer und nahm dort zerrissene alte Lumpen und ließ sie an einem Seil hinab zu Jeremia in die Zisterne. Und Ebed-Melech, der Mohr, sprach zu Jeremia, lege diese zerrissenen alten Lumpen unter deine Achseln um das Seil. Und Jeremia tat es. Und sie zogen Jeremia herauf aus der Zisterne an den Stricken. Und so blieb Jeremia im Wachthof. Soweit diese Zisternengeschichte aus dem Alten Testament. Und ich möchte uns zunächst nochmal die handelnden Personen kurz vorstellen. Das sind zum einen Shephatja, Gedalia, Juchal und Paschur. Vier einflussreiche Leute, vier Fürsten, von denen der König sagt, ich kann gegen euch nichts unternehmen. Das waren Gegner von Jeremia. Das waren die, die vorgaben, sich für das Volk und die Verteidigung der Stadt einzusetzen. Ob sie das wirklich ehrlich meinen oder ob ihr eigenes Wohl im Vordergrund stand, das sei mal noch dahingestellt. Das ist die eine Personengruppe. Und dann ist da der Prophet Jeremia. Den kennen Sie seit letzten Sonntag. Anke hatte die Predigt dazu gemacht, so hat es mir verraten. Jeremia, der hatte gepredigt und den Leuten gefiel die Predigt nicht und deshalb hatten sie ihn in diese Zisterne verfrachtet. Wir wissen aus der Bibel, dass die Chaldäer die Stadt Jerusalem belagern. Die ist zur Verteidigung bereit und Jeremia betreibt so etwas, wie es hierzulande vor etwa 80 Jahren Wehrkraftzersetzung geheißen hätte. Er ruft offen zur Kapitulation auf, zum Überlaufen zum Feind hin. Im Zweiten Weltkrieg hätte man ihn längst mit dem Schild um den Bauch an eine Laterne gehängt. Und deshalb fanden das die Leute mit den unaussprechlichen Namen überhaupt nicht lustig und überhaupt nicht produktiv oder wehrfähig. Und deshalb muss das Problem Jeremia beseitigt werden. Und dabei ist man nicht sehr kreativ, sondern wie das schon im Alten Testament mit Josef war, der von seinen Brüdern auch in eine Zisterne entsorgt wurde, so ist das bei denen auch. Zisternen, das sind damals und heute künstliche Wasserbecken unter der Erde und anders als heute konnte man die nicht einfach nur im Hagebaumarkt bestellen, sondern die musste man in dem Fels graben. Und wenn ich in Hallensleben schon über den steinigen Boden geschimpft habe, dann wäre das in Jerusalem sicherlich das, die Potenz davon. Also das muss eine Unmenge Arbeit gemacht haben, mit Hammer und Meißel da eine Grube in dem Fels zu schlagen. Und die Öffnung musste so groß sein, dass man da also reinkam, um entsprechend diese Zisterne graben zu können. Und diese Öffnung musste so groß sein, dass man da mit dem Eimer reingeschöpft hat. Anders als bei mir, wo ich einfach nur eine Wasserpumpe reinhänge. Was für eine Arbeit muss das gewesen sein, so eine Zisterne zu graben, habe ich mich gefragt. Und wir lesen in diesem Text, dass diese Zisterne in dem Moment leer war. Jerusalem wurde belagert, Regen ist im Heiligen Land so eine Kostbarkeit und das Wasser aus der Zisterne war aufgebraucht. Auch das ist eine lebensbedrohliche Situation für die Stadt und ihre Einwohner. Die Zisterne, die leer ist, da wird der wehrkraftzersetzende Prophet entsorgt. Und wir lesen davon, dass da nur noch Schlamm drin ist. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch mit Schlamm auskennt. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, das ist gar nicht so weit weg von hier in Lossa. Und Schlamm, das ist so was Faszinierendes, wenn man drin steht. Und es ist was Schwieriges, wenn man dann nach Hause kommt, weil dann haben olfaktorisch alle was davon. Jeremia versinkt im Schlamm, ob bis zum Knöchel, bis zum Knie, bis zur Hüfte oder noch tiefer, das wissen wir nicht. Jeremia. Dann spielt noch einer mit in dieser Geschichte. Das ist der König. Zedekia, sein Name, der ihm verliehen wurde. Und Zedekia war so eine richtige Lusche, eine richtige Pfeife. Zedekia, der Letzte. Ja, er war wirklich der letzte König von Juda. Und er regierte von 597 bis 586 vor Christus. Diesem König, dem ist es scheinbar total egal, dass den Propheten ohne Prozess zum Schweigen gebracht werden soll. Dieser König, der hört sich die vier oberen Fürsten an, was sie von Jeremia zu sagen haben, und er sagt, ja, da habt ihr recht, macht. Und dann hört er sich Ebed-Melech an und sagt, ja, da hast du recht, kann man so nicht machen. Und wenn er jetzt hier sitzen würde und mich darüber reden hören würde, würde er vermutlich sagen, ja, hast du recht, kann man eigentlich so nicht machen. Ebed-Melech hatte sein Rückgrat gegen eine Wirbelsäule eingetauscht und deshalb ist er ein König, so schlecht, wie es nach ihm niemand mehr gab. Und dann spielt noch eine Person in dieser Geschichte eine Rolle und der heißt Ebed-Melech. Ein Moor, das ist politisch nicht korrekt, heute müsste man sagen, ein maximal pigmentierter Ortsunkundiger, ein Äthiopier, also ein Neger. Und er hat noch nicht einmal einen richtigen Namen. Ebed-Melech ist eine Dienstbezeichnung, das heißt einfach nur Diener des Königs. Der tritt vorher nicht auf und danach nicht groß in Erscheinung. Er erhält lediglich von Gott die Verheißung, dass er bei der Eroberung Jerusalems am Leben bleiben wird. Aber dieser Ebed-Melech, der geht zum König, dem ist das Schicksal des armen Jeremia nicht egal. Und der König hört ihn an und er erhört seine Bitte und er gibt ihm den Auftrag, den Propheten da rauszuziehen. Und er macht das mit Unterstützung von drei Leuten und die ziehen ihn wieder aus der Zisterne. Ebed-Melech macht das gut und er macht das zusammen mit anderen und sie ziehen den stinkenden Jeremia aus dem Schlamm und bringen ihn wieder ans Tageslicht. Ende der Geschichte, alles gut, gut so, Fragezeichen. Nun, die spannende Frage, was hat es mit uns heute zu tun? Nicht in Jerusalem, nicht in der Zisterne, keine Propheten. Also, warum habe ich mich für diesen Predigttext und diese Predigt entschieden? Ihr Lieben, ich kannte diese Geschichte aus Kinderbibelzeiten und vielleicht geht es manchen von euch auch so. Meistens so aus der Perspektive, wo dann oben jemand da was runterlässt oder so. Und normal sind die Gedankengänge, über die man predigen könnte, dass man darüber predigen könnte, Gottes Leute müssen gehorsam sein und sie müssen die Wahrheit sagen, auch wenn sie mit Undank oder mit Widerstand oder mit Schlimmerem zu rechnen haben. Als Prophet, mach deinen Job. Als Geschäftsführer, mach deinen Job. Egal, was für Konsequenzen sind, könnte man machen. Man könnte darüber predigen, dass die Mächtigen Pfeifen sind und ihnen das Wohl der Armen egal ist. Könnte man auch machen. Man könnte auch darüber reden, dass das Verhältnis von Schädlingen, vier Fürsten, zu Humanen, ein Ebed-Melech, immer 4:1 ist. Könnte man auch machen. Mir hat eine Predigt, die ich mal beim deutschen EC geholfen habe, geholfen, mal noch eine andere Sicht auf diese Geschichte zu werfen. Und deshalb lade ich euch ein, darüber nachzudenken, was das vielleicht für uns heute als Gemeinschaft und als EC-Arbeit bedeuten kann. Gehen wir nochmal zurück zu Jeremia in seiner Zisterne. Unschuldig oder selbst verschuldet sitzt er im Schlamassel. Er ist in der Grube gelandet, gefangen, verzweifelt, verloren, allein. Ohne fremde Hilfe, ohne Hilfe von oben, in doppelter Hinsicht, kommt er da nicht raus. Und jetzt möchte ich euch einladen, mal darüber nachzudenken. Gibt es in eurer Stadt, in eurem Ort nicht auch eine Menge Leute, junge oder alte, auf die genau das zutrifft? Die verloren sind, die gefangen sind, die verzweifelt sind, die feststecken in unsichtbaren Zisternen oder wirklich im Dreck stecken. Und dabei ist es zunächst, wie bei Jeremia, komplett egal, ob sie selbst daran schuld sind oder ob andere daran beteiligt waren und zur Verantwortung gezogen werden müssten. Es geht um Leute, die ohne fremde Hilfe aus eigener Kraft sich nicht mehr befreien können. Es geht mir um Leute, die Hilfe brauchen, die Rettung brauchen, die Befreiung brauchen, geistlich und geistig gesehen. Also im Glaubens- und im realen Leben. Hilfe an Leib, an Seele und Geist. Kennt ihr solche Leute? Solche Leute brauchen Ebed-Melechs, Diener des Königs, Diener des Höchsten, der Leute, die sich vielleicht zum Neger machen, Leute, die für sie beim König eintreten. Und dieser König ist Gott sei Dank ganz anders als diese Pfeife Zedekia. Diener des Königs, die für Gefangene beten, für Leute, die sich vom König senden lassen, beauftragen lassen, Gefangene frei zu machen und Leute aus der Finsternis ans Licht zu bringen. Das ist mein Wunsch. Das ist so meine Vision für uns als Gemeinschaft, als EC-Arbeit, dass wir zusammen Bibel lesen, dass wir miteinander beten und dass wir erfüllt werden, dass wir erfüllt sind von einer Liebe für Menschen, die ohne unsere Hilfe, ohne Gottes Hilfe verloren werden. Leute, die die sichtbare und unsichtbare Not und Verlorenheit unserer Zeit sehen und vor ihren König tragen, dem König der Könige, mit dem Zedekia leider gar nichts gemein hatte. Leute, die sich von ihrem König senden lassen, seinen Auftrag hören und mutig umzusetzen. In unserem Text, da geht Ebed-Melech ins Haus des Königs, in die Kleiderkammer. Kleider, das waren damals und heute immer schon auch Kapitalanlagen. Das waren Zahlungsmittel. Und Ebed-Melech geht in die Kleiderkammer des Königs und er findet dort nichts wirklich Brauchbares mehr. Stoffe, alte Lumpen, die dort liegen geblieben sind, weil sie nutzlos gewesen waren, mit denen man nichts mehr anfangen konnte. Und das soll helfen, um Menschen zu retten? Ja, genau das war nötig. Denn ich weiß nicht, wer von euch schon mal geklettert ist. Da braucht man Seile, die richtig gut halten. Aber wenn man nur ein Seil nimmt und sich das um den Bauch oder um die Brust bindet, dann wird man sehr schnell merken, dass das sehr wehtun kann. Jeremia sollte diese alten Klamotten um seinen Körper drumherum machen, das Seil drumherum binden und das sollte ihn sanfter und einfacher mit rausholen aus diesem Schlamm. Denn Zu dem eigenen Gewicht, das vermutlich nicht so furchtbar groß gewesen ist, kam noch diese Anziehungskraft des Schlammes dazu. Und jeder, der schon mal mit Gummistiefeln irgendwo im Schlamm stecken geblieben ist, der weiß, was so ein Schlamm für eine Kraft hat. Ich habe mich gefragt, was wird wohl Ebed-Melech gedacht haben, als er diese alten, unbrauchbaren Klamotten gefunden hat? Was wird vielleicht Jeremia gedacht haben, als diese zerrissenen Dinger darunter kamen? So alte Sachen und aneinander gebundene Stricke. Die Frage, hält das überhaupt? Reicht das überhaupt? Bewirken diese verstaubten Schätze aus dem Haus des Königs, die ihre Glanzzeiten längst hinter sich haben, denn wirklich noch was? Ihr Lieben, ich habe mir gedacht, was Ebed-Melech kann, das kann ich auch. Und ich bin in die Kleiderkammer des EC gegangen und habe einfach mal geguckt, was da so vorhanden ist. Wenn jetzt jemand was wiederentdeckt, Katharina Gottfried, dann meldet euch. Das ist bei uns manchmal bei Jugendcamps liegen geblieben oder bei Volleyballturnieren oder so. Das sind Sachen, die nicht mehr so wirklich taugen. Da sind Risse drin, die sind eigentlich nur noch zum Wegwerfen gedacht. Kann das, was wir in der Schatzkammer im Haus unseres Königs finden, denn überhaupt noch dazu gebraucht werden, um andere zu retten? Ist unsere Gemeinschaft, unsere EC-Bewegung überhaupt noch geeignet? Ja, wir haben eine segensreiche Geschichte und viele von uns können da Kapitel dazu erzählen. Aber manches von dem, was uns so umtreibt, ist ja vielleicht doch schon angestaubt. Manches hat Risse bekommen. In manches passen wir einfach nicht mehr hinein. Sind wir noch auf der Höhe der Zeit, könnte man meinen. Wir in Haldensleben drucken unsere Dienstpläne zum Beispiel immer noch auf Recyclingpapier und geben die dann so irgendwo in Umlauf. Schauen wir uns doch mal an. So richtig der Knaller sind wir doch nicht, oder? Einige von uns, ich inklusive, haben unsere beste Zeit vermutlich schon hinter uns. Kann das noch gut gehen? Können wir wirklich anderen noch helfen? Oder sollten wir die Rettung Verlorener nicht lieber den anderen überlassen? Denen, die besser ausgestattet sind als wir und auf die wir vielleicht so ein Stück neidisch rüberschauen oder rüberschielen. Vergleichen, ihr Lieben, tut immer weh. Und vergleichen wäre in dieser Geschichte im Blick auf die Rettung sogar verboten. Wenn Ebed-Melech gedacht hätte, was soll ich mit dem alten Krempel machen, dann wäre das Leben von Jeremia vermutlich um mehrere Jahre kürzer und uns würden die Kapitel 39 bis 52 fehlen. Gott hat uns als Gemeinschaftsbewegung den Auftrag gegeben, dafür zu sorgen, dass Menschen Christ werden und Christ bleiben. Und dabei habe ich den Eindruck, dass wir uns relativ stark darauf konzentrieren und richtig gut darin sind, dass Menschen Christ bleiben. Aber vor dem Christbleiben ist noch ein anderer Schritt. Da ist das Christwerden dran. Vor dem Christbleiben muss man Christ werden. Und das setzt voraus, dass man aus der Dunkelheit ins Licht kommt, aus der Gefangenschaft befreit wird, aus dem Schlamm gezogen wird. Ihr Lieben, es gibt in Zeit keine bessere LKG als euch. Auch wenn ihr das vielleicht in Frage stellt, auch wenn es vielleicht auch wirklich so ist, es gibt keine bessere LKG hier als euch. Und deshalb möchte ich euch Mut machen anhand dieser Geschichte. Denn das Entscheidende an dieser Geschichte ist, dass sich Ebed-Melech Sorgen macht um Jeremia in seiner Not. Entscheidend ist seine Betroffenheit, die ihn in Bewegung setzt. Und wir dürfen leben an dieser Geschichte und wir dürfen selber erfahren, genau das segnet Gott. Und genau das benutzt Gott, um Menschen zu retten. Denn Gott schaut nicht auf unsere Ausrüstung, nicht auf das, was wir haben und auf das, was wir können. Nicht die zur Verfügung stehenden Mittel sind das Wichtigste. Die braucht es auch. Aber entscheidend ist die Einstellung, die Haltung, der Wille, das Engagement der Diener Gottes. Wenn ich könnte, dann würde ich aus mir und aus euch am liebsten solche Diener Gottes machen. Und ich bin vorbereitet. Ich habe Schuhcreme mitgebracht. Keine Angst, Anke. Ich packe sie wieder weg, weil sie vermutlich auch nicht für alle reicht. Und es nur ein Bild sein soll. Ich wünsche mir so eine Retterliebe, wie sie dieser Ebed-Melech gehabt hat. Und das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für euch, das wünsche ich mir für uns als Gemeinschaftsverband, als EC-Verband, als Vereinigungen, als Kirche. Ich wünsche uns, dass wir als Diener des Königs das Schicksal der Menschen um uns herum wieder in den Blick bekommen, dass es uns nicht egal ist, wenn sie verloren werden, sondern dass wir bei unserem König, der nochmal so viel besser und heiliger ist als der doofe Zedekia, für diese Menschen eintreten und uns von ihm senden lassen. Und ich glaube daran, ihr Lieben, dass im Lagerraum unseres Königs alles vorhanden ist, was wir brauchen oder vielleicht auch noch brauchen werden, wenn wir seinen Auftrag nachkommen. Auch wenn das menschlich gesehen relativ dürftig oder wenig aussieht. Ich glaube, dass es auf das Wichtigste, auf die Einstellung ankommt. Nicht unsere Größe ist entscheidend, sondern unser Herz. Nicht unser Vermögen ist entscheidend, sondern unser Herz. Nicht unsere Attraktivität, unser Material, unser Können ist entscheidend. Nicht unsere Kraft, sondern unser Herz. Als der Apostel Paulus sich mal so ein Stück bei Gott beschwert und sagt, lieber Gott, nimm mir doch diesen Pfahl im Fleisch, von dem die Theologen immer noch rätseln und streiten, was damit gemeint sein könnte, da bekommt er von Jesus die Antwort, meine Kraft, die ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus antwortet darauf und rühmt sich, darum will ich mich am allermeisten meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Und wisst ihr was? Genau deshalb bin ich so gern im EC und in der Gemeinschaft. Wir sind natürlich nicht die Besten, nicht die Frömmsten, nicht die Tollsten, nicht die einzig wahre Gemeinde überhaupt. Wenn das so wäre, dann wäre für mich hier kein Platz. Denn ich bin nicht so toll, ich bin nicht der Beste, ich bin nicht der Coolste oder der Überflieger. Schwachheit, Unsicherheit, Ohnmacht, Angst, das sind existenzielle Aspekte meines Lebens und meines haupt- und ehrenamtlichen Dienstes. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich von einem Sieg zum nächsten laufe. Bei uns gibt es viel Schwachheit, bei uns gibt es manchen Riss und manches passt uns auch nicht mehr an Konfektionsgrößen. Aber gerade das macht EC und Gemeinschaft für mich so sympathisch zu meiner Heimat, weil ich in dieser Schwachheit nicht alleine bin. Und vor allem, weil Jesus das zugesagt hat. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ihr Lieben, möge uns Gott ein Herz schenken wie das des Ebed-Melech. Möge uns die Verlorenheit der Menschen wieder zu Herzen gehen und nicht loslassen. Mögen wir gemeinsam und gehorsam nach Möglichkeiten im Haus unseres Königs suchen, wie wir heute Menschen retten können. Und mögen wir dabei auch erleben, wie Gott die alte, angestaubte Gemeinschaftsarbeit in all ihrer Gebrechlichkeit, Bedürftigkeit und Zerrissenheit gebraucht, damit genau das passiert. Gott segne uns dazu. Amen. Ich möchte beten. Lieber Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du der Herr aller Herren und König aller Könige bist. Ich danke dir, dass dir die Menschen nicht egal sind und dass du jeden kennst und jeden liebst. Herr, ich danke dir für unsere Gemeinschaftsbewegung, auch und gerade hier in Zeitz, für den Segen, den du durch sie geschenkt hast, für Menschen, die dadurch zum Glauben kamen und im Glauben erhalten geblieben sind. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns Liebe schenkst für Menschen, die noch nicht dazu gehören, für Menschen, die Hilfe brauchen, die Rettung brauchen, die dich brauchen. Herr, schenk uns ein Herz voller Liebe. Lass uns die Menschen mit deinen Augen sehen und für sie eintreten. Und lass uns miteinander einstehen und an deinem Reich bauen. Amen.